Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Schauen wir auf das, was die Ampelkoalition in der Nacht erarbeitet hat. Bis 2045 soll Deutschland klimaneutral sein. Das Ziel steht, aber was ist ein solches Ziel wert, wenn verbindliche Zwischenziele abgeschafft oder abgeschwächt werden? Das fragt sich jetzt. Es muss nicht mehr jeder Sektor wie Energie, Gebäude oder Verkehr seine jährlichen Vorgaben einhalten. Es reicht, wenn diese das zusammentun und es wird auch nicht mehr jährlich geprüft. Wie dieser Kompromiss in der Ampelkoalition von einem der führenden Ökonomen in Deutschland, dem Chef des Münchner IFO-Instituts, Clemens Fuest, bewertet wird, das wollte ich von ihm wissen und habe ihn am Nachmittag gefragt, an welchen Stellen sehen Sie, dass es ökonomisch hilft, wenn konkrete Vorgaben wegfallen und nur noch das Gesamtziel stehen bleibt?
Ja, es hilft ökonomisch, wenn wir keine Sektorziele mehr haben, denn wir wollen ja insgesamt CO2 einsparen und das wollen wir dort einsparen, wo die Einsparung am günstigsten ist, die geringsten Kosten verursacht. Und das kann man nicht, wenn man für einzelne Sektoren Ziele vorgibt. Das ist planwirtschaftlich. Insofern ist es positiv, dass die Sektorziele weg sind. Aber das heißt natürlich, dass man umso mehr auf das Gesamtziel achten muss. Und es hat jetzt keinen Sinn zu sagen, wir sind 2045 klimaneutral, aber wir tun in der Zwischenzeit nichts, sondern man muss jetzt tatsächlich jedes Jahr schauen, ob man da auf dem richtigen Weg ist. Das ist schon wichtig.
In welchem Sektor sehen Sie denn, dass die Zielerreichung verglichen zu anderen Sektoren deutlich teurer ist oder aufwendiger ist als in anderen Bereichen?
Ja, das kriegt man heraus, wenn alle Bereiche das Gleiche zahlen müssen. Man kann jetzt diskutieren über Einzelmaßnahmen, wo es ist besonders teuer, jetzt zum Beispiel per Zwang nur noch Wärmepumpen einzubauen. Das würde den Klimaschutz extrem teuer machen. Aber wo letztlich die Kosten am leichtesten einzusparen sind, das muss sich eben am Markt herausstellen. Dafür ist ja gerade der Zertifikatehandel da. Wir haben ja einen europäischen, nicht nur einen deutschen, sondern einen europäischen Zertifikatehandel und der richtige Weg ist, den jetzt auf Verkehr und Gebäude auszudehnen. Das soll auch kommen. Und wenn wir dann soweit sind, dann brauchen wir eigentlich nicht mal mehr Länderziele. Der Klimaschutz ist nur dann kostengünstig zu erreichen, wenn wir wirklich dort einsparen, wo es am günstigsten ist. Und wie gesagt, dafür ist der CO2-Preis zentral. Das kann man nicht planwirtschaftlich verordnen.
Und diese CO2-Bepreisung, ist die aus Ihrer Sicht auf dem richtigen Weg?
Ja, da habe ich so meine Zweifel, muss ich sagen. Denn die Politik müsste meines Erachtens den CO2-Preis schneller erhöhen beziehungsweise wirklich sehr glaubhaft machen, dass man Verkehr und Gebäude einbezieht. Und damit sollte man auch nicht mehrere Jahre warten, wie es jetzt noch geplant ist, sondern das sollte man möglichst schnell machen. Es ist sicher damit zu rechnen, dass es auch daran Kritik gibt, dass auch das unpopulär ist in der Bevölkerung, wenn plötzlich Benzin, wenn Heizöl teurer wird. Es ist ganz wichtig, dass die Politik wirklich die CO2-Preise dann steigen lässt. Dazu gehört natürlich auch, dass man das flankiert und dazu gehört auch, dass man andere Maßnahmen ergreift. CO2-Preise allein reichen natürlich nicht, zum Beispiel Ausbau der Infrastruktur. Man muss sagen, vieles davon ist in den Beschlüssen des Koalitionsausschusses. Jetzt ist nur die Frage, wird es auch umgesetzt?
Wenn wir jetzt noch mal ein bisschen genauer auf den Bereich Verkehr schauen, das Ziel ist ja, in den Ausbau der Schiene zu investieren. Dazu wird auch die Lkw-Maut erhöht und erweitert und Erträge fließen dann erstmals auch in den Schienenverkehr. Bedeutet wiederum höhere Kosten für den Lkw-Transport. Das ist ja für viele Unternehmen eine wichtige Kalkulationsgröße. Wie sehen Sie das?
Naja, das ist aus rein deutscher Sicht relativ gestrickt, weil man erstmal sagen muss, ungefähr 43% der Lkw-Maut wird von ausländischen Lkw bezahlt, wird gar nicht in Deutschland bezahlt. Insofern kann man sagen, man hat hier die Kosten auch ein bisschen aufs Ausland abgewälzt. Außerdem, glaube ich, muss man nicht die Sorge haben, dass es zu wenig Lkw-Verkehr gibt. Wir haben schon sehr, sehr viel Lkw-Verkehr und da hat man jetzt Kosten angelastet. Also ich finde, das ist keine so schlechte Lösung.
Und Ziel ist ja auch, die Bahn als Alternative attraktiver zu machen für den Individualverkehr sowie für den Gütertransport. Gelingt das da aus Ihrer Sicht mit diesem Kompromiss?
Ja, die Finanzierung ist eins, das hätte man auch anders machen können. Zum Schwur kommt es natürlich, wenn es darum geht, Bahnstrecken auszubauen, neue Bahnstrecken zu bauen, die Anbindung an den Güterverkehr auf der Straße zu verbessern, damit wirklich mehr Güter auf der Schiene landen, damit wirklich mehr Menschen mit der Bahn fahren. Also bislang klappt das überhaupt nicht. Das liegt aber nicht am mangelnden Geld, sondern daran, dass die Bahn desorganisiert ist und eben sehr häufig verspätet ist. Also es geht darum, das attraktiver zu machen. Aber dass man sich das vornimmt, in diesem Bereich zu investieren, das finde ich schon mal sehr gut.
Wenn wir jetzt eine höhere CO2-Bepreisung auch auf den Verkehr ausweiten und das relativ flott, wie passt das dann wiederum zusammen, wenn wir dann zugleich erfahren, es soll schnellere Planungsverfahren geben für 144 Autobahnprojekte, auch für andere Projekte, also auch für die Bahn, für Stromnetze und erneuerbare Energien. Aber bleiben wir erstmal bei diesen 144 Autobahnprojekten.
Ja, das passt ja sehr gut zusammen mit einer höheren CO2-Bepreisung. Wir wollen ja künftig auch mit dem Auto fahren, aber vermehrt mit Elektroautos. Und genau dazu passt die CO2-Bepreisung. Wenn wir jetzt Autobahnen nicht ausbauen und Staus produzieren, dann haben wir ja vielleicht sogar mehr CO2-Ausschuss. Also Autobahnausbau widerspricht nicht Klimazielen. Aber nochmal, natürlich muss man das kombinieren mit einem steigenden CO2-Preis auch für den Verkehr. Natürlich muss man das kombinieren mit einem Ausbau der Infrastruktur für Elektroautos. Aber Autobahn ausbauen per se ist noch nicht schlecht fürs Klima. Das wäre nur dann schlecht fürs Klima, wenn wir gleichzeitig Anreize schaffen, eben mehr Benzin zu verbrennen. Das dürfen wir natürlich nicht tun.
Und wenn wir das Ganze jetzt nochmal unter einem übergeordneten Aspekt betrachten, also dass zu später Klimaschutz am Ende teurer wird, als wenn wir heute höhere Kosten in Kauf nehmen. Also wenn dieser Kompromiss der Ampelkoalition jetzt dazu führt, dass der Klimaschutz nicht so schnell vorankommt, was ja viele Umweltverbände jetzt auch befürchten. Das haben wir ja oft auch schon über Rechnungen von Rückversicherern gehört, also die das einmal durchkalkuliert haben, die das Problem sehen, dass Katastrophenereignisse infolgen der Erderwärmung uns gesamtwirtschaftlich mehr kosten werden als heutige Anstrengungen. Wie fällt da Ihre volkswirtschaftliche Bewertung aus?
Naja, die volkswirtschaftlichen Kosten der Klimaerwärmung, die sind in der Tat massiv. Die haben nur ziemlich wenig zu tun mit dem, was wir hier in Deutschland mit unseren CO2-Emissionen machen, sondern die hängen allein von den globalen Emissionen ab. Und da zum Beispiel primär vom Verhalten von China, von den USA, von der Frage, ob in Brasilien der Regenwald abgeholzt wird, das hat eigentlich ziemlich wenig mit der Frage zu tun, ob wir hier Wärmepumpen einbauen oder nicht. Einen gewissen Einfluss haben wir auf das Weltklima dadurch, dass wir zum Beispiel hoffen, Technologien zu exportieren, die dann auch in anderen Ländern eingesetzt werden. Aber die Frage, ob wir jetzt 2045 oder 2050 klimaneutral werden, das hat quasi keinen Einfluss auf diese volkswirtschaftlichen Kosten des Klimawandels. Also diese beiden Dinge muss man auseinanderhalten. Häufig wird so getan, als hätte das, was wir hier in Deutschland tun, direkte Auswirkungen auf das Weltklima. Das ist ja nicht der Fall.
Ja, vielleicht keine direkten, aber möglicherweise indirekten. Und wer nicht selbst vorangeht, kann dann auch schlecht sagen, die anderen müssen es tun.
Ja, ich sage nicht, wir sollten nichts tun, aber es gibt keine direkte Verbindung zwischen den Emissionen Deutschlands und dem Weltklima. Also sozusagen zu behaupten, wir könnten diese Schäden vermeiden, die da auf uns zukommen, indem wir jetzt die CO2-Emissionen bei uns schneller reduzieren, das ist einfach nicht überzeugend. Dieser Zusammenhang ist allenfalls sehr indirekt. Es gibt auch Leute, die sagen, naja, wenn wir weniger Öl verbrennen, wird das Öl billiger und dann werden andere reagieren, indem sie mehr Öl verbrennen. Also dieser Zusammenhang ist jedenfalls sehr, sehr indirekt und wir müssen uns auf steigende Temperaturen, so schlimm das ist, einstellen. Denn wenn Sie sich Länder wie China und andere anschauen, die interessieren sich nicht besonders für das, was in einem kleinen Land wie Deutschland passiert und die bauen jede Woche neue Kohlekraftwerke. Insofern fürchte ich, dass die Anpassung an den Klimawandel, an die Klimaerwärmung auch ein wichtiger Teil unserer Strategie sein muss. Wir müssen gleichzeitig, dazu haben wir uns ja verpflichtet, alles dran setzen, unsere Klimaziele einzuhalten. Aber wie gesagt, eigentlich weniger, weil damit dann Klimaschäden wirklich vermieden werden. Wir haben einfach keinen Einfluss oder nur sehr begrenzten Einfluss auf deren Verhalten, sodass das Versprechen, wenn wir jetzt hier in Deutschland sehr, sehr hohe Kosten auf uns nehmen, dass dann die Klimaerwärmung verhindert werden kann. Das ist einfach nicht der Fall. Das ist keine schöne Erkenntnis, aber das ist einfach ein Faktum.
Sagt Ökonom Clemens Fuest, Chef des Münchner IFO-Instituts, zu dem, worauf sich die Spitzenpolitiker von SPD, Grünen und FDP geeinigt haben.